SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, oben in den Wäldern, Folge 16.
Mit einem hatte sie allerdings nicht gerechnet. Im Laufe der Zeit stellte sich bei ihr das Gefühl ein, dass ihre Gabe stärker wurde und sich dem annäherte, was sie ihren Klienten vorspielte. Für sie bestand die Magie jedoch weniger in den gaseartigen Gespenstern, die sie aus ihrem Mund hervorzauberte, als vielmehr darin, welche Geheimnisse sie den Lebenden entlockte, indem sie sie aufmerksam beobachtete. Hinweise fand sie überall, in der Kleidung, die sie trugen, in den Fotos auf den Kaminsimsen, in den Geschichten, die sie ihr erzählten, darin, wie jemandem beim Erzählen die Stimme versagte. Sie hätte eine gute Ärztin abgegeben, dachte sie hin und wieder, und wenn sie vorgab, einem Klienten aus der Hand zu lesen, legte sie ihm dabei manchmal die Finger auf das Handgelenk und maß stattdessen seinen Puls. Sie fragte sich, wie es wohl wäre, wenn sie eines Tages, umgeben von ihren Klienten in einem vornehmen Salon, tatsächlich einen Geist würde murmeln hören. Angesichts ihrer Gabe, andere Menschen zu lesen, war sie dann doch ziemlich überrascht, wie lange sie brauchte, um festzustellen, dass George zwar nach wie vor liebend gern ihre Einnahmen verwaltete, sich seine Streicheleinheiten inzwischen aber anderswo besorgte. Als er dann plötzlich ankündigte, er werde in Kürze mit der Frau ihres Hutmachers nach Florida ziehen, erging sie sich in einem Rausch der Beschimpfungen. In Wahrheit hatte sie ihn ebenfalls längst satt. Was hatte dieses mickrige Männchen einer Frau wie ihr, die ihre Stunden mit prachtvollen Fantasien zubrachte, schon zu bieten? Wenigstens hatte sie ihm keinen Nachwuchs angedreht. Das hätte ihr gerade noch gefehlt. Allein bei dem Gedanken, ein Kind in diese betrügerische Welt zu setzen, drehte sich ihr der Magen um. Daher war sie allein, als sie den Brief erhielt, in dem sie jemand aus dem benachbarten Massachusetts um Hilfe im Umgang mit rüpelhaften Geistern bat. Das Wort rüpelhaft weckte zwar ihr Interesse, aber ihr erster Impuls war dennoch, das Angebot abzulehnen. Allzu verzweifelt klang der Brief, der ihr in wenigen Zeilen vermittelte, die Betroffene, die Dame des Hauses, sei schlicht verrückt geworden. Zudem war der Wohnort der Herrschaften ziemlich abgelegen und gerade zu dieser Jahreszeit sicher nicht einfach zu erreichen. Vor allem aber nahm sie nur sehr selten Aufträge von Leuten an, die behaupteten, bei ihnen spuke es. Wenn sie ihren Budenzauber veranstaltete, wollte sie sicherstellen, dass die einzigen geisterhaften Erscheinungen im Haus jene waren, die sie selbst fabrizierte. Gleichzeitig wurde sie dem ewigen Geheule von Eltern, die um ihre verstorbenen Kinder trauerten, langsam überdrüssig. Sie brauchte eine neue Herausforderung. Und die Gegend dort war bekannt für ihre vornehmen Anwesen. Das Briefpapier kam von einem Mann, dessen Firma die Knöpfe an ihren Schuhen hergestellt hatte. Das Honorar war üppig. Ihr Appetit groß.
»Dies hier ist der Garten Eden, Madame Rossi. Die Serengeti von Massachusetts, ein Paradies für Jäger. Sehen Sie sich doch nur um. Ein Weißwedelhirsch, ein Schwarzbär, ein Luchs, ein Elch. Alle diese Tiere wurden hier in den Wäldern erlegt. Jeder sagt, die seien in Neuengland schon ausgerottet. So viele hat man erlegt. Und man müsse weit reisen, um überhaupt noch etwas anderes zu schießen als ein Kaninchen. Aber daran zeigt sich nur wieder einmal die Gabe des Menschen zu ignorieren, was direkt vor seiner Nase liegt. Apropos, möchten Sie noch eine Portion? Meine Frau isst davon nichts. Sie ernährt sich von Luft. Am Abend ihrer Ankunft saßen sie im Speisezimmer am Tisch. Um sie herum an den Wänden hingen die ausgestopften Köpfe erlegter Tiere. Vor ihnen, auf einer Damast-Tischdecke, stand eine Schüssel mit Eintopf. Der Mann trug Smoking. Sein Gesicht war gerötet vom Wein und der Wärme und den Strapazen der Konversation. Die Frau war bleich wie Porzellan und genauso still. Irgendwo im Haus gab es noch ein Mädchen, das die Haut der Mutter hatte und das Haar des Vaters und das sich einmal kurz an der Tür zeigte, bevor man es verscheuchte. Das hier war eine Angelegenheit für Erwachsene. »Ja, bitte, danke, Mr. Farnsworth.« Mit Schwung tat er ihr noch eine Kelle Eintopf auf den Teller. »Das, was nach Kiefernzapfen schmecke«, erklärte er, »sei Stachelschwein.«
»Wo war ich?«
»Der Garten Eden«, und ich wusste es sofort, als ich es sah, Madame Rossi. Wir waren auf der Rückreise von den Adirondacks und beschlossen, einen Umweg durch diese Berge zu machen. Er hielt inne und machte eine vage Geste in Richtung der Fenster. Stellen Sie sich das vor, August, der Wald eine einzige dunkelgrüne Decke. Wir hatten gerade die Bergkette überquert und blickten auf dieses Tal hinab. Da wusste ich, das ist Vorsehung. Als ich mich beim Grundbuchamt erkundigte, erfuhr ich, dass der Eigentümer vor 7 Jahren verstorben war und seine Erben noch keinen Käufer gefunden hatten. Er hatte sich übernommen, hatte versucht, noch einen Flügel anzubauen, aber dann war er wohl pleite gegangen und niemand war verrückt genug, seine Torheit zu wiederholen. Als Wohnsitz war das Anwesen zu aufwendig für die Einheimischen und zu weit weg für die New Yorker. Hier wohnte bloß noch die alte Pflegerin des Besitzers. Also ich sah das Potenzial. Nicht bloß als Sommerhaus, sondern als Ferienunterkunft. Hochwertige Kundschaft, wissen Sie? Nur zahlungskräftige Gäste. Das Haus hat eine gute Bausubstanz. Ich kaufte es für einen Spottpreis, ließ die Alte behalten, was sie wollte, dann jagten wir sie zum Teufel und ließen den ganzen Unrat hinausräumen und die unvollendeten Räume fertigstellen. Jetzt hat jedes Zimmer ein anderes Motiv, ein bestimmtes Tier. Sie übernachten im Murmeltierzimmer. Der Wald ist ein einziges Durcheinander aus nutzlosen, ineinander verhedderten Apfelbäumen. Es hat 2 Monate gedauert, genug Platz zu schaffen, bloß um Crockett zu spielen. Wir haben bereits Anzeigen in Jagdmagazinen geschaltet, ganzseitig. Die Mountain Lion Lodge. Er nahm einen Mund voll Eintopf und deutete mit der Gabel. Und es kommt noch besser. Ich kenne einen Mann mit Verbindungen zum Präsidenten. Ich weiß, jeder hat irgendwelche Verbindungen. Aber mein Mann und Roosevelt kennen einander schon seit Jahren. Unter uns. Ich habe ihn zu unserer Eröffnungssaison eingeladen und sogar eine Antwort erhalten. Und die war durchaus ermutigend. Er grinste und knackte mit den Fingerknöcheln. Können Sie sich das vorstellen? Die Präsidentensuite? Er faltete die Hände über dem Bauch und lehnte sich zurück. Er war ein hochgewachsener Mann mit grünen Augen und einer Nase, die darauf hindeutete, dass er vor langer Zeit einmal ein paar Fausthiebe eingesteckt hatte. Die Serviette hatte er sich in den Kragen gesteckt, die Ärmel hochgekrempelt, und einen Moment lang schien er ganz zufrieden, bis er zu seiner Frau hinüberblickte. »Und jetzt das!« »Ach, Karl!« »Müssen wir ausgerechnet jetzt darüber reden?« Das waren die ersten Worte aus Mrs. Farnsworths Mund. Sie saß Anastasia gegenüber, die Lippen halb geöffnet, die Augen halb geschlossen, ihr langes, schwarzes Haar zum Zopf geflochten und mit einem Kamm aus Schildpatt festgesteckt. Sie schien einer ganz anderen Spezies anzugehören als der Mann. Ihre Hände hatte sie auf der Tischplatte abgelegt, als sei sie unschlüssig, was sie damit tun solle. Um die Schultern trug sie einen Schal aus weißem Voile, der so dünn und leicht war, dass er auch dann flatterte, wenn andere sich bewegten. Ständig drohte ein Ende des Schals auf ihrem Teller zu landen. Das hätte ihm allerdings kaum geschadet, denn auf ihrem Teller lag bloß ein unberührtes Stück Brot, da sie sich geweigert hatte, vom Eintopf zu kosten. Wahrlich eine ganz andere Spezies, und doch hatten sie irgendwie Nachwuchs zustande gebracht. »Emily«, hob ihr Mann an, »ich möchte jetzt nicht darüber reden. Ohnehin wird ganz Neuengland über uns lachen.« Mr. Farnsworth blickte wieder über den Tisch zu Anastasia. Jetzt kam endlich der Grund zur Sprache, warum sie angeheuert worden war. Der Wein, das Essen, das Feuer – sie war den sinnlichen Genüssen schon so sehr erlegen, dass sie beinahe vergessen hatte, dass sie nicht zum Vergnügen hier war. Unter dem Tisch hatte sie ihre Schuhe ausgezogen und rieb ein Hühnerauge an einem der Krallenfüße der Tischbeine. Sie richtete sich auf. »Ich nehme an, wir sprechen von den Geistern.« Mrs. Farnsworth drehte sich mit leuchtenden Augen zu ihr um. »Oh ja!« Es folgte ein langes Schweigen. Anastasia sah erst Mrs. Farnsworth an und dann Mr. Farnsworth. Mr. Farnsworth schaute Anastasia an, musterte sie von oben bis unten und wandte dann den Blick zu seiner Frau. »Sag es ihr, mein Täubchen«, sagte Mr. Farnsworth. Mrs. Farnsworth schüttelte den Kopf. »Sie hat doch den Brief gelesen, und von dem Gerede über die Jagd ist mir übel. Darf ich mich hinlegen? Vielleicht habe ich morgen die Kraft.«
»Unsinn, meine Liebe. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, sie zu holen? Ich gehe davon aus, dass sie noch mehr Klienten hat.«
Immer noch ein wenig betrunken und angenehm überrascht davon, wie unverhohlen Mr. Farnsworth ihren Busen begutachtete, beugte sich Anastasia vor und berührte sanft die Hand der Frau. Sie tat ihr Bestes, um ernst zu bleiben.
»In dem Brief erwähnte ihr Mann nur, dass es hier Geister gibt, unerwünschte Geister, mehr nicht.«
Sie schaute den Mann an, der ermutigend nickte. »Vielleicht können Sie das ein wenig weiter ausführen.«
»Ach, Madame Rossi, Sie werden mich für verrückt halten.«
»Ich werde nichts dergleichen tun, Mrs. Farnsworth«, antwortete sie. »Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass sich selbst in den festesten Substanzen die Atome nicht berühren. Da ist reichlich Platz für andere Welten.« Sie hielt inne. Sie spürte das Fett vom Eintopf auf ihren Lippen und leckte es ab. Sie fand, dass sie eigentlich noch eine Portion vertragen konnte, um das hier hinunterzuspülen. Betont andächtig fuhr sie fort: »Nur diejenigen von uns, die Kontakt zum Jenseits haben, können ermessen, welche Macht die Botschaften besitzen, die uns von dort erreichen. Das ist Privileg und Bürde zugleich.« Mrs. Farnsworth schüttelte heftig den Kopf. »Mitnichten! Das ist überhaupt kein Privileg. Es ist abscheulich.« Wieder schaute Anastasia den Ehemann an. Der sah ihren leeren Teller und füllte ihn auf. Aber es kam keine weitere Erklärung. Während sie sich wand, um eines der Bänder ihres Mieders zu lockern und Platz für die neue Portion Eintopf zu schaffen, dachte sie, das wird nicht einfach werden. Sie nahm einen Bissen.
»Und ist es das erste Mal, dass Sie solche Geräusche hören?«
»Oh ja.« »Das ist doch ein Anfang.« Sie machte eine Pause. »Und ein gutes Zeichen.«
»Ach ja?«
Mrs. Farnsworth hob den Kopf und sah sie hoffnungsvoll an. »Ja, oft ist es das. Es deutet darauf hin, dass das Problem nicht persönlicher Natur ist, sondern eher ein Problem des Ortes. Dass es erst hier begonnen hat, vereinfacht unsere Aufgabe ungemein.« Sie hielt inne, um sich zu bremsen. Sie wusste, dass zu viel Optimismus zu Enttäuschungen führen konnte. »Und diese Geister, hören Sie die schon, seit Sie hier wohnen?« Mrs. Farnsworth sah zu Boden. Sie schlang sich die Serviette um ihre Finger. »Nicht gleich, aber kurz nach unserem Einzug.« Anastasia hatte ein ziemlich unversöhnliches Stück Knorpel erwischt und kaute darauf herum, während sie abwartete, ob Mrs. Farnsworth weiterreden würde. Das tat Mrs. Farnsworth nicht. »Und wann genau war das, Mrs. Farnsworth?« fragte Anastasia.
»Vor einigen Wochen.«
»Noch im Sommer?«
»Ja.«
Sie kaute wieder. »Und waren Sie da allein?«
»Oh ja, ganz allein.«
»Gut.« Sie kaute. »Und wo waren Sie da, Mrs. Farnsworth?«
»In unserem Schlafzimmer. Ich... Ach, ich kann nicht.«
»Sie können, Mrs. Farnsworth.«
Voller Anteilnahme beugte sie sich zu der Frau hinüber und setzte einen mütterlich sorgenvollen Blick auf. Sie waren in ihrem Schlafzimmer. Sehr gut. War das morgens, nachmittags, abends? Nachmittags. Ich war gerade aufgewacht. Ich hatte ein Nickerchen gemacht. Erst dachte ich, es seien bloß die Hunde, aber Karl hatte sie mit auf der Jagd.
Ihre Stimme wurde lauter. Anastasia war, als würde vor ihren Augen ein scheues, kleines Geschöpf seine Verteidigungshaltung aufgeben und langsam aus sich herauskommen.
»Lilli, unsere Tochter, war mit unserem Dienstmädchen im Garten.«
Sie brach ab und schaute Anastasia flehend an. »Sehr gut. Und was genau haben Sie gehört?«
»Es war... Ach, ich kann das gar nicht aussprechen.«
Das kleine Geschöpf zog sich in seine Schale zurück. Anastasia atmete tief durch und beugte sich leicht vor, um der Frau, die auf die Tischdecke starrte, ins Gesicht zu sehen. »Eine Stimme?«
»Nicht bloß eine Stimme.«
»Nein? Was dann, Mrs. Farnsworth?«
Ich kann nicht.
Bitte.
Nein.
Dann muss ich wieder abreisen, Mrs. Farnsworth, sagte Anastasia und legte ihre Serviette auf den Tisch. Ihr Mann hat recht. Ich habe noch andere Klienten.
Ihr Bluff verfehlte nicht seine Wirkung.
Bitte nicht, sagte die Frau, die anscheinend vergessen hatte, dass auf der Straße draußen inzwischen auf mehrere Meilen 2 Fuß hoch der Schnee lag.
Aber so kommen wir nicht weiter.
Es stammt aus der Bibel, Madame.
Ach ja?
Das Wort für das, was Sie taten. Es kommt aus der Bibel, von einem der Orte, den Gott vernichtet. Danach dreht Lots Frau sich um und erstarrt zur Salzsäule.
Wie bitte?
Sie wissen schon, ich kann das nicht laut sagen, aber der andere Ort ist Gomorra.
Sie blickte auf, sah sie mit großen Augen an.
Es tut mir leid, Mrs. Farnsworth, aber ich verstehe nicht.
Madame Rossi, nun quälen Sie mich doch nicht so. Ich höre Sie lachen, wenn Sie es genau wissen müssen. Sie lachen so laut, so. Sie unterhalten sich über Malerei. Sie lesen einander vor. Madame, Sie lesen Liebesgedichte. Es sind ein Maler und ein Dichter und Sie sind ganz entzückt voneinander.
Mrs. Farnsworth richtete sich auf. Plötzlich wirkte sie beinahe trotzig.
»Es sind Männer, Madame. 2 Männer.
Die einander Gedichte vorlesen?
Und seufzen und stöhnen, Madame Rossi. So, jetzt wissen Sie es.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen, bis Mr. Farnsworth sich einschaltete.
»Nun, das Geister seufzen und stöhnen kennt man ja«, sagte er.
Mrs. Farnsworth fuhr herum und funkelte ihren Mann böse an.
»Halt bloß den Mund, Karl. Du weißt ganz genau, dass ich nicht jene Art Seufzen und Stöhnen meine.«
Und dann vergrub sie ihren Kopf in den Händen. Es war vorbei. Anastasia empfand verschiedene widersprüchliche Gefühle, in erster Linie aber Dankbarkeit für den Knorpel, auf dem sie kauen konnte, was sie davon abhielt, in Gelächter auszubrechen. Mr. Farnsworth strich seiner Frau über den Stoff an ihrer Schulter.
»Ist ja gut, mein Fasan, mein Schneehühnchen. Sie sehen, Madame Rossi, wir haben ein echtes Problem.«
Anastasia drehte sich zu ihm um. Trotz der Kosenamen, die er ihr gab und von denen mehrere Exemplare ausgestopft an der Wand hingen, verriet sein Verhalten, wie frustriert er war. Geister hin oder her, er steckte in einer verzwickten Lage. Und als ob dies noch einer weiteren Klarstellung bedurft hätte, schluchzte Mrs. Farnsworth:
»So können wir doch kein Hotel eröffnen und keine Präsidentensuite. Was, wenn Teddy das mit anhören müsste?«
Es gab eine lange Pause, in der Anastasia verstohlen Mr. Farnsworth musterte und über die Frage nachdachte. Ihr kamen mehrere mögliche Antworten in den Sinn. Dass der Präsident ein Mann von Welt war und solche Laute wahrscheinlich selbst bereits mit angehört hatte, womöglich sogar im Weißen Haus. Dass die Geister, wenn der berühmte Besucher bei ihnen logierte, vielleicht beschließen würden, still zu sein. Sie selbst, die beim Liebesakt nicht gerade leise war, würde sich ebenfalls zurückhalten, sollte sie sich im selben Haus wie Roosevelt befinden. Notfalls konnte man immer noch in ein Kissen beißen. Hätte sie ehrlich sein wollen, so hätte sie geantwortet, dass sich die 2 keine Sorgen machen mussten, da Mrs. Farnsworth geistig verwirrt sei und der Präsident nicht, und dass er nichts zu hören bekäme als das Flüstern des Windes, der von den Bergen herunterkam. Stattdessen sagte sie: »Mr. Farnsworth, haben Sie auch schon einmal dieses Stöhnen gehört?« Er schüttelte den Kopf. Mit einem vorsichtigen Blick zu seiner Frau sagte er: »Nein, Madame Rossi, das habe ich nicht.«
Der Schal um die Schultern zitterte. »Du hörst es knarren, Karl. Du hörst Schritte.«
»Ja, das stimmt. Ich höre manchmal tatsächlich ein Knarren und Schritte.«
Anastasia nickte. Knarren und Schritte in einem alten Haus. »Und Ihre Tochter?«
»Großer Gott, Madame Rossi, Lillian weiß nichts davon, außer dass ich mich aufrege.«
Anastasia schaute auf ihren Teller hinunter, wo der Eintopf kalt wurde und begonnen hatte, sich unter seinem Fett abzusetzen. Sie trommelte nachdenklich mit den Fingern auf ihre Wange und registrierte in den Tiefen ihres Bauchs ein Kollern, mit dem ihr Inneres gegen die Völlerei protestierte. Das Ehepaar wartete.
Sicherlich erwarteten sie jetzt ein Urteil von ihr, einen Plan, was zu tun sei. Aber die Situation gefiel ihr ganz und gar nicht. Schon war die feine Wärme des Weins kaum mehr als eine Erinnerung. Kopfschmerzen zeichneten sich ab. »Siehst du, Karl?« sagte Mrs. Farnsworth. »Sie kann uns nicht helfen.«
»Mein Eulchen.« Er streichelte sie erneut und wandte sich dabei zu Anastasia. »Madame Rossi, ich habe so viel Gutes über Sie gehört. Mrs. Turning sagt, Sie hätten 40 Jahre nach der Schlacht am Antietam Ihren Jungen gefunden. Und mein Kollege Tom meinte, als Sie den Geist seiner armen, im Feuer umgekommenen Gertie heraufbeschworen, habe man den Rauch riechen können. Und dass Sie mit der Stimme unseres Gründervaters Mr. Franklin sprachen und mit der dieses hilfreichen Indianerkönigs Philipp, da werden Sie doch sicherlich...« Hörte sie da ein wenig Skepsis heraus? Sie winkte ab. »Danke, Mr. Farnsworth, aber die Sorge Ihrer Frau ist nicht ganz unbegründet. Ich habe durchaus das Glück, dass ich mit diesen Gaben gesegnet bin, aber normalerweise nehme ich Botschaften aus dem Jenseits entgegen. In diesem Fall möchten Sie die Geister um etwas bitten, das ist doch recht eindeutig.« Sie hielt inne, um festzustellen, ob die zwei ihr folgen konnten. Denn auch Geister brauchten Regeln. Und generell hatten ihre Klienten ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es in der Geisterwelt zuging. Wie oft hatte man sie schon gebeten, etwas zu erklären, das nur den Gesetzen der Metaphysik gehorchte? Warum spukte es in dem einen Haus und im Nachbarhaus nicht? Warum kehrten manche Toten zurück und manche nicht? Waren Geister in der Lage, sich zu materialisieren? Aßen und tranken sie? Alterten sie? Was war mit toten Katzen und Hunden? Danach fragten vor allem Kinder. Wenn die Verstorbenen ritten, taten sie es dann auf lebenden Pferden oder nur auf Geisterpferden? Es gab fast zu viele Möglichkeiten, um sich für eine zu entscheiden, aber sie hatte großen Spaß daran, sich diese Dinge auszudenken. Und die Geschichte, auf die sie sich im Laufe der Jahre eingeschossen hatte, bot ihr, offen gesagt, den besten Kompromiss aus erzählerischen Möglichkeiten und faktischen Zwängen. Sie erläuterte, was sie meinte. »Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Die Toten gehen nicht fort. Die Welt wimmelt von ihren Geistern. 1000 Engel auf jedem Grashalm. Dass wir davon nichts merken, liegt daran, dass sie den Wunsch haben müssen, mit uns in Kontakt zu treten. Und die meisten Geister haben ehrlich gesagt gar kein Interesse daran. Warum sie dann doch erscheinen, ist ganz unterschiedlich. Liebe und Rache sind wohl die bekanntesten Motive. Andere Geister werden vielleicht Zeuge, dass ein Unrecht geschieht oder wollen es wieder gut machen. Und dann gibt es die Widerborstigen, die Unverschämten, die Freude am Chaos haben, die auf Töpfe schlagen, Niesanfälle verursachen, Pferde ausschirren, Hausschlüssel verstecken und so weiter. Doch körperliche Gestalt anzunehmen, verlangt ihnen einiges an Mühe ab und es wird, so vermute ich, von den anderen Geistern nicht immer gut geheißen. Mit anderen Worten, ein Geist sollte sich gut überlegen, ob er das tut. Sie hielt in ihrem Monolog inne. Aber ich greife vor, Ihre Geister können Sie ja zumindest im Moment lediglich hören. Doch das könnte sich ändern, wenn Sie das Problem nicht angehen. »Entschuldigung«, sagte Mr. Farnsworth, »was könnte sich ändern?« »Nun, Mrs. Farnsworth«, sagte Anastasia und sah die Ehefrau an, »fürs Erste hören Sie sie nur. Die Geister haben keine Anstalten gemacht, Ihnen in Ihrer Fleischeslust leibhaftig zu erscheinen.«